nach 2 Wochen wurden wir entlassen. Dann ging es ganz schnell nach Belgrad. Dort sind wir in ein großes Aufnahmelager gekommen. Und da möchte ich kurz noch erwähnen, weil das ist eine Erfahrung, die ich dort gemacht habe, die wirklich mein Leben geprägt hat. Wir sind ja mit nichts dahin gekommen. Mein Sohn hatte keine Schuhe mehr. Ich hatte auch nur noch einen Schuh, also so eine Art Provisorium. Und die Menschen, die dort teilweise schon längere Zeit ausgeharrt haben, kamen ja aus, wenn sie so wollen, allen Herrgottsländern. Ja, also aus dem Irak, aus dem Iran, aus Afghanistan, auch aus Rumänien, aus Bulgarien und sonst woher. Und hatten alle ein Ziel, irgendwo Asyl zu stellen in ein Land, wo sie eben dann weiterleben wollten. Und die Leute hatten wirklich fast nichts, aber das bisschen mehr, was sie eben hatten, haben sie mit uns geteilt. Und so viel Menschlichkeit, so viel Dankbarkeit, wie wir da erfahren haben, Wahnsinn, ich finde keinen besseren Begriff. Also das war wow, wirklich was ganz Außergewöhnliches. Ja.
Spannend, ergreifend und aus heutiger Sicht fast unvorstellbar. Die Fluchtgeschichte von Ronny Polak geht auch nach knapp 34 Jahren noch unter die Haut. Der Rostocker flüchtete Anfang 1989 unter gefährlichen Umständen mit seiner Familie über Ungarn und Jugoslawien in den Westen. Seine Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung war so groß, dass er seine Heimat hinter sich ließ. Ein großer Schritt, der ihn sein Leben lang geprägt hat. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 74. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Ronny Polak getroffen. Der gelernte Stahlschiffbauer, der in einem Kinderheim aufwuchs, entwickelte schon in seiner Jugend einen gewissen Geschäftssinn. Nach seiner Flucht nach Westdeutschland trieb er mit Ehrgeiz und dem stetigen Willen, sich verändern zu wollen, seine berufliche Laufbahn voran. Nach seiner Rückkehr in die Heimat baute er eine große Versicherungsagentur auf. Zudem ist der Unternehmer heute Geschäftsführer der Golfanlage in Warnemünde. Im Wellenrauschen-Podcast erzählt Ronny Polak detailliert von seiner Flucht, seinem Neuanfang im Westen und seinem beruflichen Aufstieg. Zudem sprechen wir über seinen Faible für den Sport und sein Engagement im Sportsponsoring. Unter anderem unterstützt sein Unternehmen Henkel und Lares die mehrfache Boxweltmeisterin Christina Hammer. Als Höhepunkt unseres Podcasts wurde uns die Ausnahmesportlerin zugeschaltet. Ich sprach mit Christina über ihre schwierigen Anfangsjahre in Deutschland, über ihren steinigen Weg zum WM-Titel und ihre sportlichen Ziele für das kommende Jahr. Auch abseits des Rings engagiert sich die Profiboxerin für Frauen. Sie will ihnen Mut und Stärke vermitteln, damit sie ihre Ziele erreichen. Also jetzt gute Unterhaltung im Wellenrauschen Podcast Nummer 74 mit Ronny Polak und Christina Hammer. Wir begrüßen heute Ronny Polak, geschäftsführender Gesellschafter von Henkel und Lares, die größte Generalagentur der Nürnberger Versicherungsgruppe. Und Ronny ist natürlich auch, wir duzen uns, haben wir uns geeinigt, natürlich auch Rostocker. Und wir wollen heute mit ihm natürlich über sein bewegtes Leben sprechen, über sein Business ein bisschen sprechen. Businesse sind ja mehrere. Und heute auch ein bisschen über Sport und Sportsponsoring sprechen. Und haben dazu dann nachher noch einen spannenden, prominenten Überraschungsgast eingeladen. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Wir durften auch schon sagen, es wird ein weiblicher Gast sein, den wir dann per Zoom zuschalten werden. Aber jetzt sage ich erstmal, hallo Ronny, schön, dass es geklappt hat.
Ja, ich bin auch hoch erfreut. Danke Olli für die Einladung. Ist ein besonderes Highlight, heute zum ersten Mal auf ein ganz neues Terrain. Bin ganz gespannt, was uns da jetzt gleich erwartet.
Das heißt, du bist auch Podcast-Novize, warst noch nicht im Podcast zu Gast und bist auch nicht so, glaube ich, wie du mir verraten hast, so der regelmäßige Podcast-Hörer oder vielleicht doch mal hier und da?
Ab und zu, aber nicht wirklich regelmäßig. Aber das wird sich ja dann wahrscheinlich hier nach
spätestens ändern. Das wird sich hoffentlich ändern. Und wir sitzen hier in einem deiner Büros im Rostocker Sitz. Und hinter mir ist so ein schönes maritimes Foto, Bild mit einem Anker. Erzähl mal, was macht für dich so diese Heimat, die Ostsee, was macht für dich Rostock aus? Was schätzt du auch an deiner Heimat?
Tja, Heimat ist für mich auf jeden Fall mehr als nur in einer Stadt geboren worden zu sein. Ich glaube, wenn man den Puls einer Stadt fühlt, so wie ich das mit Rostock in Verbindung bringe und vor allem auch überall, wo man Gelegenheit hat, zu betonen, dass man sehr stolz ist auf seinen Wohnort, dann macht das insbesondere für mich Heimat aus.
wenn man den, ich glaube, der Hauptsitz, wenn ich das richtig sah, ist in Darmstadt oder ja, habe ich richtig wiedergegeben. Das heißt, ihr pendelt natürlich, du bist viel unterwegs in Deutschland, hast sicherlich auch schon viel von der Welt gesehen. Ist es dann auch immer wieder trotzdem schön, zurückzukommen und das hier zu schätzen?
Ja, das Herz schlägt wirklich etwas höher, wenn ich, also umso näher ich nach Rostock komme. Es ist wirklich, ich bin, kann ich sagen, ein absolut stolzer Rostocker und mache auch kein Hehl daraus. Immer dann, wenn ich unterwegs bin, und das ist ja vorwiegend in den alten Bundesländern, betone ich das auch immer gerne. Immerhin haben wir hier ja eine ganze Menge zu bieten.
Nichts gegen Darmstadt. Darmstadt ist auch schön, aber Rostock ist, glaube ich, ein bisschen lebenswerter oder hat mehr Lebensqualität vielleicht. Durchs Wasser. Wir wollen ein bisschen heute von A bis Z, sonst springen wir ja immer ein bisschen beim Wellenrauschen-Podcast, aber in deinem Fall, glaube ich, und das werden die Hörer jetzt auch in den nächsten Minuten merken, gibt es eine Menge Themen, die wir besprechen wollen über deinen persönlichen Werdegang, der mich persönlich auch sehr interessiert, wo es nachher wahrscheinlich auch emotional wird. Du bist mit 9 Jahren in ein Kinderheim gekommen, bist dort, ja, zum Teil natürlich ein paar Jahre dann auch groß geworden. Vielleicht kannst du mal so diese ersten Jahre deiner Kindheit und Jugend beschreiben. Du hast im Vorgespräch vor einigen Wochen zu mir gesagt, naja, so schlimm, wie man sich das vielleicht vorstellt, war das gar nicht, sondern in deinem Fall sogar gut und richtig.
Ja, gut, das kann ich auch jetzt nur bestätigen. Auf der einen Seite war das natürlich schon erstmal ein Schock für meine beiden Brüder, die ja jeweils 2 und 3 Jahre jünger sind als ich, weil wir ja völlig unvorbereitet mit dieser Situation konfrontiert wurden. Es ging dann irgendwann los, 2 Leute vom Jugendamt holten uns ab. Wir sind ja bei unserer Oma weitestgehend groß geworden. Herzensgute Frau. Und das Auto hielt dann in Wismar. Meine beiden Brüder mussten aussteigen und kam dann nicht wieder und mit mir ging es dann weiter nach Schönberg und dann wurde ich mit der nackten neuen Situation konfrontiert. Das war in den ersten Tagen und Wochen sicher eine große Herausforderung für mich, aber ja, ich habe dann auch schnell mitbekommen, dass man sich eben einordnen muss, auch integrieren muss. Und es ging da natürlich alles sehr strukturell vor. Und
wie viel waren das so, Leute?
Also ja, insgesamt waren das, glaube ich, 70 Kinder, also Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 7 und teilweise 16, 17, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Ja, und es gab klare Vorgaben, es war alles sehr geordnet, aber ich hatte eben auch sehr viel Glück, weil ich jemanden hatte, den ich gerne heute noch als meinen persönlichen Mentor bezeichne, einen Geschichtenerzähler, jemand, der es auch wirklich gut mit den Kindern und Jugendlichen gemeint hat und der mir vor allem was mit auf den Weg gegeben hat, nämlich mir immer wieder gesagt hat, Ronny, umfallen ist erlaubt, aber liegen bleiben zählt nicht.
Und war das, der dort Mitarbeiter?
Oder war der ein Erzieher. Ein fantastischer Pädagoge.
Der auch, für dich dann auch Bezugsperson
absolut,
war.
Absolut,
ja. Ja, toll. Also eine Zeit, die natürlich hart war, keine Frage, aber die dann für dich vielleicht auch jetzt dann rückblickend wichtig war oder einfach prägend, würde ich sagen.
Absolut prägend. Ich habe die notwendige Struktur bekommen. Natürlich gab es auch viele Situationen, über die man ja heute leichter hinwegsieht, aber doch damals sehr schwierig waren, damit umzugehen. Es gab auch viel Ungerechtigkeit. Aber unterm Strich, aus heutiger Sicht, kann ich ganz klar das Fazit ziehen, wenn ich diese Gelegenheit nicht bekommen hätte, wer weiß, wie das Leben dann verlaufen wäre. Ich glaube auf jeden Fall nicht so, wie es eben nun mal jetzt verlaufen ist.
So ist das immer im Leben, dass es auch nicht vorhersehbar und nicht immer vor allen Dingen planbar ist. Und das hast du schon in jungen Jahren erfahren müssen. Wie ging es denn dann weiter? Du hast mir dann schon ein bisschen erzählt. Erzähl mal so, Ausbildung fast klassisch hier im Hafen. Und wie ging es denn dann weiter?
Ja, ich hatte einen großen Wunsch. Ich wollte unbedingt zur See fahren. Das ist aber dann leider nicht passiert, weil ich meine Verwandtschaft dann im Westen hatte, wie man damals sagte. Und dann sollte es wenigstens ein Art verwandter Beruf sein. Wenn ich schon nicht zur See fahren sollte, dann wollte ich zumindest dafür sorgen, entsprechend mitzuhelfen, die Schiffe zu bauen, die es dann möglich machen, eben auf See zu sein. Und daraus ist dann der Beruf des Stahlschiffbauers geworden auf der damaligen Warnow-Werft. Und da habe ich auch nur meine Ausbildung gemacht, habe dann nochmal ein Jahr als Jungfacharbeiter gearbeitet und habe dann eine Gelegenheit genutzt, nämlich zu wechseln zur Baustoffversorgung in Rostock, weil dort wurde eine Tätigkeit angeboten, wo man eben auch leistungsbezogen schon bezahlt wurde. Ne? Und zwar, indem man eine bestimmte Menge von Zementbehälter, Waggons mehr entladen hat, als eben die Norm es vorsah. Und für jeden Waggon, den man mehr entladen hat, hat man dann ein bestimmtes Extrageld bekommen. Und das hat dazu geführt, dass wir also da in dem Bereich deutlich überdurchschnittlich auch schon Geld verdient haben, was mich natürlich als junger Mensch auch sehr gereizt hat. Und das war ohnehin auch ein wichtiges Ziel für mich persönlich, auch in jungen Jahren schon möglichst viel zu erreichen.
Erfolgreich zu sein, Geld zu verdienen, was ja in der DDR, ja, würde fast sagen, verpönt war. Natürlich haben die Leute in der DDR Geld verdient, aber ich sage jetzt mal, der überwiegende Teil das Gleiche. Ja, ist natürlich jetzt sehr pauschal von mir, aber es war ja doch sehr, sehr gleich und man konnte jetzt nicht groß, Selbstständigkeit war auch fast verpönt, ja. Und da hattest du aber schon so ein bisschen weiß nicht, Unternehmer gehen oder sagen wir mal, diese Denke drin.
Ja, ich denke auch, dass das hat aber auch schon mit der Zeit im Kinderheim zu tun. Wir haben da ganz viel auch uns Taschengeld erarbeitet, also das war ja alles ein bisschen ländlich. Wir haben Kartoffeln gesammelt, Steine gesammelt, wir haben geholfen, eine große Mehrzweckhalle mit aufzubauen, also das, was eben da möglich war. Und das hat dazu geführt, dass wir immer auch Geld verdienen konnten und haben uns dann recht frühzeitig, konnte ich mir ein Moped leisten, später dann ein Motorrad und man hatte natürlich dann auch immer andere Wünsche noch, sei es mal auf die Disco zu gehen oder sonstige Dinge zu tun, und da brauchte man auch immer ein bisschen Geld, und umso mehr man davon hatte, umso besser konnte man auch diese Dinge machen. Und das hat mich dann auch nicht so richtig losgelassen. Auch dann in der Zeit während der Ausbildung und auch nach der Ausbildung habe ich dann, trotzdem ich da bei der Baustoffversorgung war, auch am Wochenende, wenn es möglich war, in der Räucherei Fische aufgespießt und jegliche Form von Möglichkeiten genutzt, um dann eben auch aktiv zu sein und eben mir dann bereits mit 24 auch dann ein Auto zu kaufen, auch wenn es nur ein gebrauchter war, ein Trabant.
Ja, aber trotzdem. Mit 24 zu DDR-Zeiten, das
war ist schon nicht so schlecht. Gletscherblau mit Sportlenkrad. Ich war ganz stolz. Und das hat einen natürlich deutlich mehr Möglichkeiten auch verschafft. Man war einfach deutlich freier. Man konnte einfach auch Ziele anstreben, die man so mit Bahn und Bus schlecht erreichen konnte. Und ja, das war schon ein echtes Freiheitsgefühl, ja, wenn man eben beweglich war mit einem eigenen Auto. Das habe ich sehr genossen damals.
Das ist eine schöne Steilvorlage, Stichwort Freiheitsgefühl. Wie hat sich da bei dir so die Denke dann in den Jahren, dann, wo du so Mitte 20 warst, entwickelt? Du hast mir verraten, du hast 1986 dann einen Ausreiseantrag gestellt. Da muss ja auch eine gewisse Unzufriedenheit oder einfach auch ein gewisser Freiheitsdrang, was ja auch junge Menschen berechtigterweise, viele, viele tausende junge Menschen in der DDR hatten, dass ihnen das zu eng wurde, dass sie raus, dass man nicht reisen durfte und diese ganzen Beschränkungen. Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt mit der Werft, dass dir das verwehrt wurde durch die Westverwandtschaft. Erzähl mal, wie hat sich das so entwickelt?
Ja, ich habe 84 dann auch meine spätere Frau kennengelernt. Die hat zu der Zeit noch, war sie noch in der Ausbildung befindlich, hat Restaurantfachfrau gelernt, ganz typisch zu DDR-Zeiten. Mhm. Und ja, wir sind dann irgendwann zusammengezogen. Dann ist auch unser Sohn geboren, 1986 direkt, also unser erster, direkt am Heiligen Abend. Und
Weihnachtskind.
Und wir haben uns trotzdem vorher schon immer wieder darüber ausgetauscht, etwas Eigenes anzustreben, etwas die Geschicke also selbst auch in die Hand zu nehmen und hatten also vor, uns selbstständig zu machen im Bereich Gastronomie. Erstmal mit einem kleinen Kiosk, um dann weiterführend auch ein kleines Kneipchen oder Restaurant mal später dann aufzumachen. Und das haben wir wirklich mit all unseren Engagement versucht und haben alle möglichen Institutionen aufgesucht, aber es führte kein richtiger Weg rein und das hat dann letzten Endes zu dem Entschluss geführt, eben auch den Ausreiseantrag zu stellen. Und ja, und das hat dann auch zur Folge gehabt, dass man eben regelmäßig vorgeladen wurde zum Ministerium für Inneres und auch natürlich immer wieder merkwürdige Gespräche hatte mit Verantwortlichen in den jeweiligen Firmen, wo man tätig war, sowohl in der Baustoffversorgung als auch in der Baustoffversorgung vor allem.
Das verstärkt das doch nochmal, das Gefühl dann, oder? Also das verfestigt einen doch dann nur noch in dem Vorhaben?
Ja, also so kann ich es auch nur bestätigen. Klar, wir waren also überhaupt nicht davon abzubringen, auch wenn man uns dann später doch in Aussicht gestellt hatte, etwas uns anzubieten. Das haben wir dann aber nicht mehr angenommen, weil wir in unseren Absichten und in unserem Drang, auch wirklich etwas Eigenes aufbauen zu wollen, nicht mehr zu bremsen waren. Und für uns war auch völlig klar, dass das zu DDR-Zeiten nicht möglich war, es so umzusetzen, wie wir das wollten. Deshalb sind wir fest davon ausgegangen, dass das eben in der BRD deutlich eher und mehr möglich ist. Und deshalb war der Entschluss fest und den haben wir dann auch nicht mehr zurückgenommen.
Genau. Und dann hat sich sicherlich nochmal so eine Entwicklung ergeben. Da sind ja nochmal 3 Jahre dazwischen bis 89, wo ihr dann ja nicht nur den Entschluss gefasst habt, einen Ausreiseantrag zu stellen, sondern dann die Flucht zu wagen, wie so viele. Vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen als Vorgeschichte, war das eine Eigendynamik, die sich dann noch entwickelt hat, dass man Fernsehen geguckt hat und gesagt hat, Mensch, da sind jetzt auch viele andere, die das versuchen, oder war das unabhängig? Wie war denn das so? Was war ja im Frühjahr 89, ja, wo das schon losging?
Mhm. Gut, also zu der Zeit, da ist also noch gar nicht groß was, also jedenfalls in den öffentlichen Medien, auch nicht in den westdeutschen Medien, konnte man nicht wirklich erkennen, dass das eben zu der Zeit irgendwann mal die Grenze aufmachen würde. Auch dass da Flüchtlingsströme Richtung Westen oder damals ja an die Grenzen Ungarn, damaliges Jugoslawien, Tschechien, das war zu der Zeit alles nicht erkennbar. Und wir hatten insofern etwas Glück, weil die ältere Schwester meiner damaligen Frau, die hatte zu DDR-Zeiten einen Gastarbeiter aus dem damaligen Jugoslawien kennengelernt und dann auch geheiratet. Die sind dann nach Jugoslawien gegangen und von dort aus direkt nach Dortmund. Somit hatten wir also auch Bezugspersonen in der damaligen Bundesrepublik.
Den es heute noch gibt.
Den es heute noch gibt, ganz genau.
Ja, der hier in Rostock auch ist und den ich auch schon kennenlernen durfte, aber erzähl weiter.
Ja, so und und wir sind tatsächlich, auch wenn das kaum glaubhaft klingt, haben wir die Gelegenheit gehabt, eine Balaton-Reise anzutreten, die kurzfristig von Leuten abgesagt wurde und wir sind da reingerutscht über das damalige Jugendtourist und wollten das selbst gar nicht glauben, dass man uns diese Reise ermöglicht. Eine Woche Balaton. Für uns war aber klar, dass wir, wenn wir das schaffen, auch alles dafür tun werden, nicht wieder zurückzukommen, sondern irgendwie die Möglichkeit dann auch suchen und finden, ja, in die Bundesrepublik zu gelangen. Ja, und das war natürlich schon ein Abenteuer, weil es auch zu der Zeit, wie ich schon anmerkte, kaum realistische Möglichkeiten gab, dieses ernsthaft in Betracht zu ziehen. Auf jeden Fall sind wir dann in Ungarn gelandet, hatten wiederum das Glück, dass es dort ein Ehepaar gab, welches befreundet war mit meinen damaligen Schwiegereltern. Die Schwiegermutter war selbst Reiseleiterin und hat im Zuge ihrer Tätigkeit eben diese ungarische Familie kennengelernt. Und an die haben wir uns gewandt. Und
wie seid ihr hingefahren? Mit Auto?
Mit Bahn? Nee, mit dem Zug, mit der Bahn, genau. Mhm. Und haben die dann informiert, der Herr Kosma, so hieß er, sind beide leider inzwischen verstorben, sprach auch ganz gut Deutsch, sodass wir uns mit denen auch über unsere Absichten austauschen konnten. Haben dann unsere Balatonreise angetreten und sind dann nach einer Woche direkt wieder zurück nach Budapest, um dann ja mit den Cosmas gemeinsam eben an unserem Plan zu arbeiten. Und der ging damit los, dass wir erstmal sämtliche Kirchen aufgesucht haben, aber außer, dass wir eben den Segen der jeweiligen Verantwortlichen bekommen haben.
Mehr gab es nicht.
Mehr Hilfe konnte man uns dann nicht geben. Gleichzeitig haben wir aber überlegt, ob es nicht Sinn macht, gegebenenfalls Richtung Österreich zu flüchten. Das haben wir auch versucht über die Schopbronner Berge, wurden dann erwischt und trotzdem nicht gleich ausgewiesen. Wir hatten also nochmal insofern
war auch Glück, oder?
Glück ja. mit einer Chance, weil man eben wusste, wenn wir jetzt da ausgewiesen werden in die DDR, dass das mit sehr schlimmen Sanktionen verbunden wäre. Mit der Auflage allerdings, dass wir uns nicht mehr in Grenznähe aufhalten dürfen. Und das hat aber dazu geführt, dass wir wiederum zum damaligen ungarischen Konsulat gegangen sind. Also nicht Ungarn, also in Budapest zum deutschen Konsulat, so ist es richtig.
Zum westdeutschen
Konsulat. Westdeutschen Konsulat. Und das war dann allerdings eine Phase, wo man schon gespürt hat, dass es ein paar Menschen gab, die sich auch mit der Idee konkret beschäftigt haben, eben die DDR zu verlassen, über Ungarn eben als Sprungbrett einen Weg zu finden. Und der damalige bundesdeutsche Konsulat hat uns mit auf den Weg gegeben, wenn wir partout nicht davon abzubringen sind, zu flüchten, dann würde er uns empfehlen, das über Jugoslawien zu versuchen, weil eben, wenn man es schafft, von Jugoslawien nicht ausgeliefert werden kann. Da gab es also ein Abkommen zwischen Jugoslawien und der Bundesrepublik. Ja, und das ist dann, so sind wir das dann auch angegangen.
Das heißt, ihr seid die ganze Zeit dort geblieben, habt euch dort informiert dann nach dem auch gescheiterten Fluchtversuch und habt sozusagen den nächsten Plan.
Ja, ja, wir sind dann also über 3 Wochen in Ungarn geblieben, mit natürlich einer Bescheinigung vom Arzt, dass wir dann also im schlimmsten Fall immer noch mal nachweisen können, okay, es war eben aus gesundheitlichen Gründen, dass wir nicht fristgerecht zurückreisen konnten. Ja, und dann haben wir da tatsächlich ein Ehepaar kennengelernt mit 2 Kindern und die hatten auch die Absicht zu fliehen und mit denen sind wir gemeinsam, also 4 Erwachsene, 3 Kinder, in einen Trabant Richtung Südungarn, haben das Auto im Wald versteckt und haben uns dann zu Fuß auf den Weg gemacht Richtung jugoslawische Grenze. Ja, das war sehr ambitioniert, aber gleichzeitig haben wir festgestellt, dass es eben doch eine ganze Ecke noch zu gehen war und wir wurden dann praktisch erschöpft auf eine Art Feld gefunden von einem älteren Herrn, der uns dann auf Ungarisch irgendwie erklärt hat, dass wir ihm folgen sollen, was wir dann auch getan haben. Wir haben schon gedacht, jetzt ist es passiert, jetzt werden wir hier irgendwie festgenommen. Und der hat uns dann aber bei sich zu Hause versorgt, hat uns dann auch nochmal den Weg Richtung jugoslawische Grenze aufgezeichnet. Ja, und das haben wir dann auch in Angriff genommen und haben tatsächlich dann, wenn Sie so wollen, nach 2 Tagen Fußmarsch insgesamt die jugoslawische Grenze überschritten. Was wiederum dazu geführt hat, dass eben wir uns ja dort erstmal irgendeine öffentlichen Behörde vorstellen mussten. In diesem Fall war es die Polizeidienststelle in Subotica. Und dann wurden wir recht schnell der Staatsanwaltschaft vorgestellt. Ein Richter hat dann den Richterspruch erlassen, in dem er eben verkündet hat, als illegaler Grenzübertritt wird dieses Fehlverhalten geahndet. 2 Wochen Gefängnis für die beiden Männer und wiederum die gleiche Zeit für die Frauen und für die Kinder in einem Kinderheim zu verbringen. Ja, nach 2 Wochen wurden wir entlassen. Dann ging es ganz schnell nach Belgrad. Dort sind wir in ein großes Aufnahmelager gekommen. Und da möchte ich kurz noch erwähnen, weil das ist eine Erfahrung, die ich dort gemacht habe, die wirklich mein Leben geprägt hat. Das kann man gar nicht anders formulieren. Wir sind ja also mit nichts dahin gekommen. Mein Sohn hatte keine Schuhe mehr. Ich hatte auch nur noch einen Schuh, also so eine Art Provisorium. Und die Menschen, die dort teilweise schon längere Zeit ausgeharrt haben, kamen ja aus, wenn sie so wollen, allen Herrgottsländern. Ja, also aus dem Irak, aus dem Iran, aus Afghanistan, auch aus Rumänien, aus Bulgarien und sonst woher. Und hatten alle ein Ziel, irgendwo Asyl zu stellen in ein Land, wo sie eben dann weiterleben wollten. Und die Leute hatten wirklich fast nichts, aber das bisschen mehr, was sie eben hatten, haben sie mit uns geteilt. Und so viel Menschlichkeit, so viel Dankbarkeit, wie wir da erfahren haben, einfach, ja, Wahnsinn. Ich finde keinen besseren Begriff. Also das war wirklich was ganz Außergewöhnliches.
Ja, also Wahnsinnsstory. Und jetzt fällt bei mir, lief natürlich der Film eben ab. Und die erste Frage, die sich dann natürlich bei mir anschließt, ist, gieß hier erstmal was ein. Das Thema Angst, ihr habt ja, du warst nicht nur alleine. Allein könnte man das ja immer noch anders bewerten, bewältigen. Du hast deine Frau mitgehabt und dein Sohn. Welche Rolle spielt Angst? Oder wird man dann auch zu so einem Beschützer und sagt, ey, wir ziehen das jetzt irgendwie durch? Und ihr habt ja glücklicherweise, wart ihr nicht allein, noch mit dem anderen Pärchen mit. Auch beim Grenzübertritt war man sich doch auch nie sicher. Oder ihr wart drüben und sagt, ja, jetzt sind wir gerettet. So war es ja nicht.
Nein, ganz so war es nicht. Und Angst ist natürlich eigentlich nicht so ein perfekter Begleiter. Aber gleichzeitig ist man in der Lage, wenn man eben Überlebensängste hat, und die hatten wir auch, weil wir überhaupt nicht wussten, wie das Ganze ausgeht und ob wir das auch schaffen, spürst du einfach mehr Kraft. Du bist imstande, Dinge zu tun, zu leisten, die man unter normalen Umständen, glaube ich, gar nicht so leisten kann oder auch sich selber gar nicht zutraut. Ne? Auch mit dieser Verantwortung für unseren Sohn und letztendlich auch für meine Frau. Aber meine Frau war eben auch absolut überzeugt, war wirklich eine unglaublich starke Person, die niemals einen Zweifel daran aufkommen lassen hat, dass das, was wir da jetzt machen, auch das Richtige ist. Insofern, ja, haben diese Dinge natürlich auch eine Rolle gespielt.
Ja, toll. Dann nur vielleicht nochmal ein Seitenschwenk dazu. Das fällt mir einfach immer wieder zu diesen Fluchtgeschichten ein, weil das nämlich, glaube ich, auch jüngere Leute und aber auch die Älteren gern mal vergessen. Das ist jetzt, 33 Jahre her. Und damals waren die DDR-Bürger die Flüchtlinge. Und so wie du das eben beschrieben hast, mit dem fehlenden Schuh, nichts, kaum, ja, die eigenen Klamotten gerade noch so am Leib, aber auch nicht viel mehr mit bei. Alles aufgegeben, alles hinter sich gelassen, zusammen mit Iranern, Afghanen, Rumänen, quasi gleich, alle waren gleich und die haben noch ihr letztes, was sie haben, geteilt. Und wenn man das aus der heutigen Perspektive sieht, auch gerade was die Flüchtlingsproblematik bei uns heutzutage trifft, denkt man da nochmal anders drüber nach?
Ja, gerade jetzt auch die aktuelle Situation mit dem fürchterlichen Krieg von Putin. Hat man dann sofort auch Erinnerungen an die Zeit, ja, weil meine jetzige Frau ist Ukrainerin und natürlich haben wir sehr viele Freundinnen aus ihrem persönlichen, auch aus dem privaten Umfeld. Die Familie ist ja teilweise auch hier und das ist schon auch ganz außerordentlich, was da an ganz individuellen, persönlichen Geschichten auch erzählt wird. Und man braucht ja nur den Fernseher anschalten, dann weiß man, was da los ist.
Aber ich kann das nachfühlen. Dann
ich kann es absolut nachfühlen. Und wir hatten auch die Gelegenheit, mit meiner Frau und einer ehemaligen Mitarbeiterin tatsächlich auch mit eine Aktion, die wir gestartet haben. Wir haben also wertvolle Sachen, wertvolles Material, was dringend notwendig war oder ist für die Menschen, die dort eben in den Krieg ziehen, um das Land zu verteidigen. Wertvolle Ausrüstungsgegenstände eben an die ukrainische Grenze gebracht. Und das ist ja ein kleiner, bescheidener Beitrag, den man leisten kann, aber die Situation ist durchaus in Verbindung zu bringen zu meiner eigenen damaligen Situation. Und da denkt man natürlich schon hier und da etwas anders drüber nach. Das glaube ich schon.
Ja. Dann lass uns einen kleinen Sprung machen. Es ging dann über Belgrad dann nach in die damalige BRD, nach Dortmund, weil ihr dort ja die Verwandtschaft hattet. Und ja, aber trotzdem war es ja dann, wie du mir schon erzählt hattest, ein Neubeginn, Neustart. Man fängt wirklich ja bei Null an, hat sicherlich ein Ziel vor Augen irgendwo, aber man muss sich erstmal ja finden.
Absolut. Und das war auch Glück, dass wir eben die Verwandtschaft dort hatten. Deshalb brauchten wir nicht nochmal in ein Aufnahmelager. Gießen wäre wahrscheinlich für uns da in Frage gekommen oder Unnermassen, eins von beiden. Und somit hatten wir also ja ein Dach über den Kopf. Unsere Verwandtschaft hat da gleich ein Zimmer für uns freigemacht und naja, wir konnten da erstmal wohnen, ein paar Wochen lang. Haben sich da auch alle sehr viel Mühe gegeben. Und ich hatte bereits nach 3 Tagen schon gleich eine Tätigkeit aufgenommen. Und zwar in einer Wäscherei, ich weiß gar nicht genau, ob es die heute noch gibt. Und als Betriebshandwerker, ja, ich bin sehr euphorisch dort angefangen, habe da mächtig losgelegt, aber es war eben doch eine komplett andere Welt als das, was ich kannte aus DDR-Zeiten. Und ja, war jetzt auch nicht meine komplette Erfüllung. Ich war erstmal glücklich, dass ich dort eine Tätigkeit aufnehmen konnte für damals 12 D-Mark die Stunde. Und durch viele Überstunden ist man dann trotzdem auf ein ganz gutes Gehalt gekommen. Meine Frau hat dann auch recht zeitnah danach eine Anstellung gefunden. Ja, und dann haben wir irgendwann auch eine eigene Wohnung bezogen. Waren wir natürlich ganz stolz drauf. Und dann habe ich mich parallel auch schon mal ein bisschen umgeschaut, links und rechts. Dann konnte ich mich erinnern, dass ich ja während meiner Tätigkeit in der Werft auch einen Kranführerschein gemacht habe. Und somit hatte ich mich bei Hösch beworben, eben als Kranfahrer. Und durch meinen Augenfehler habe ich die praktische Prüfung nicht bestanden. Und naja, vielleicht war das auch ein Stück weit Schicksal. Sonst wäre ich heute Kranfahrer bei Hösch. Und jetzt ist es doch dann anders gekommen und ich kann nicht behaupten, dass ich darüber jetzt besonders traurig bin.
Genau. Eine Tür geht zu, eine neue geht auf. In dem Fall, ja, Vertrieb, Strukturvertrieb. Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen? Und ich glaube, da wurde schon dann so ein bisschen die Grundlagen gelegt für das, was du heute bist.
Meine Frau fand ein Inserat in einer Zeitung und sagte, Mensch, das könnte ganz interessant sein. Da findet eine Informationsveranstaltung statt. Willst du dir das nicht mal anschauen? Und das habe ich auch gemacht. Und ja, da ging es dann halt um das Thema Versicherungsverkauf in einem strukturierten Vertrieb. Ich kam abends nach Hause und das Erste, was mir mein Schwager Toshi mitteilte, Mensch, hast du schon mitbekommen, heute sind die Grenzen aufgemacht worden. Also das war auch so ein Tag, da sind eben auch besondere Dinge zusammengelaufen. Das war natürlich, ja, wir waren alle komplett erstaunt, dass das mit einmal doch so schnell möglich war. Und ich habe dann in Folge bei diesem Unternehmen auch angefangen, habe dort ja, meine ersten Gehversuche gemacht. Allerdings ging es darum, erstmal seine Verwandten und Bekannten anzugeben über sogenannte Kontaktlisten, Hunderterlisten hat man dazu gesagt. Und die einzigen Menschen, die ich namentlich benennen konnte, waren 5 an der Zahl, inklusive Toshi und meiner Schwägerin. Und nichtsdestotrotz hat der damalige Verantwortliche gesagt, Mensch, du hast jetzt dich vertrauensvoll an uns gewendet. Du hast deine Aufgaben, die wir dir aufgetragen haben, nämlich die Verkaufsgespräche zu erlernen und so weiter, das hast du alles gut gemacht. Und irgendwie haben wir das Gefühl, dass das was für dich sein kann, auch wenn du jetzt nicht über die Kontakte verfügst. Und dann haben die sich da auch wirklich viel Mühe gegeben, mir da so die ersten Gehversuche zu vermitteln, indem ich also auch Listen bekam von Menschen aus Schützenvereinen und so weiter, die ich dann kontaktieren konnte. Ist ja heute alles gar nicht mehr möglich durch Datenschutz und sonstige Dinge. Aber so war das früher und dann ging es Step by Step. Wenn meine Frau nicht gearbeitet hätte, ich mache da keinen Hehl draus, dann wären wir verhungert, weil in den ersten 3 Monaten habe ich fast kein Geld verdient. Das hat sich dann erst etwas später dann mehr und mehr ergeben. Naja, und die Grenzen hatten inzwischen aufgemacht und mir war dann auch klar, Mensch, mit meinem Wissen, was ich jetzt inzwischen hier erlangen konnte, hätte ich bestimmt gute Möglichkeiten, auch eben in Rostock und in der Region einen guten Start zu machen. Und ja, das führte dazu, dass ich meinen damaligen Chef auch auf die Möglichkeit angesprochen habe, dann auch die DDR nicht ganz zu vergessen, die jetzt dann ja in der Phase des Umbruchs ist. Und der damalige Versicherer, den wir als Partner hatte, der war der Meinung, dass das eben noch alles zu früh sei. Und somit kam es dazu, dass mein damaliger Chef dann an die Firma Henkel gegangen ist, beziehungsweise die Firma Henkel kontaktiert hat. Und der damalige Inhaber namens Georg Ecker, der war schon sehr früh aktiv in den neuen Ländern und hat eben sich insbesondere mit den ehemals staatlichen Direktoren, also Direktoren der damals staatlichen Versicherung in Verbindung gesetzt, was ich sehr schlau fand, und hat sich mit denen getroffen und im Grunde genommen vertraglich sich auch mit denen vereinbart, sodass es dann, wenn es losgehen konnte, wenn es also rechtlich soweit möglich war, auch sofort losgehen
konnte.
Ja. So, und das hat dazu geführt, dass der also vom ersten Tag an, wenn man so will, auch gleich wirklich sehr präsent war mit einer schlagkräftigen Mannschaft. Und ich bin dann im Juni 90 auch beim Unternehmen Henkel angefangen und hatte die Aufgabe, in Rostock Vertriebsaufbau zu betreiben. Ja, erstmal ein Büro anzumieten und eben ja, Mitarbeiter zu finden, die dann bereit sind und auch in der Lage sind, gemeinsam mit mir hier Kunden aufzubauen.
Ja, und da drängt sich natürlich bei mir die Frage auf. Also ihr seid dann zurück?
Ja.
Mit der Familie?
Ja, nicht ganz. Ja. Ich bin erstmal zurück, aber habe hier so eine provisorische Wohnung gehabt. Bin dann halt freitags zurück nach Dortmund gefahren zu meiner Familie, am Montag nach Darmstadt, von Darmstadt dann am Montag nach Rostock und
also
so ging das also einige Monate, bis wir dann den Schritt wieder zurück gemacht haben nach Rostock. Meine Frau hat sowieso immer unter Heimweh sehr gelitten und deshalb war das völlig folgerichtig, dass wir dann auch den Schritt wieder komplett zurückgegangen sind.
Ja, was, denke ich mal, dir und deiner Frau auch wichtig war, dann wieder zurück. Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, ne? Also die ja viele gewählt haben, die dann rüber, dann später auch rüber sind. Wir bleiben da oder wir gehen wieder zurück. Aber die Frage muss sich jeder selbst beantworten. Und jetzt kommt natürlich meine Frage, mal Butter bei die Fische, das muss doch eine Goldgrube gewesen sein, damals hier sozusagen in den neuen Ländern dann, weil natürlich ja ein Bedarf da war. Das ist vielleicht wie bei Autos oder Versicherungen. Das ist ja so ein Grundbedarf oder Möbeln oder Küchen, da kann man jetzt weiterspinnen, glaube ich, für viele eine gute Ausgangslage war.
Absolut, grüne Wiese. Wir haben scherzeshalber damals die Anträge nicht in Stücken abgerechnet, sondern fast nach Gewicht. Ja. So ein Wäschekorb voller Anträge. Aber das war mehr Spaß natürlich. Aber auf jeden Fall war das eine Riesenchance und Gelegenheit. Wer da eben ernsthaft auch am Ball war, der hat beste Voraussetzungen gehabt, sich wirklich gute Bestände auch aufzubauen.
Wie ging es dann weiter? Du hast dich vielleicht auch mit deinem Ehrgeiz, den du ja nun mal so eingeimpft hast, ja sozusagen in der Unternehmensgruppe immer so weiter gesteigert, kann man das so sagen?
Kann man so sagen. Ich hatte dann die Chance, der Herr Ecker, der ja das Unternehmen nicht verkaufen wollte, sondern möglichst an bewährte Führungskräfte des Unternehmens übertragen wollte, über Management Buyout, wie man eben sagt, und da wurde dann ein sogenannter MBO-Kreis gebildet, aus 10 Menschen bestehend, und einer davon war ich. Und das war dann eine Phase, die so gute, ja, das ging so in den Jahren ab 93, 94 los und endete dann im Jahr 99. Aus diesen ursprünglichen 10 sind dann 5 übrig geblieben, und diese 5 Führungskräfte haben dann die Chance bekommen, in die Endverantwortung zu gehen. Mhm. Ja, das heißt also, das Unternehmen zu übernehmen. Herr Ecker ist dann Ende 99 ausgestiegen und die 5 ehemaligen Führungskräfte waren dann eben jeweils Kommanditisten und mit einem entsprechenden Anteil und haben dann eben das Unternehmen weiter entwickelt.
Ich würde noch eine private Frage zwischenschieben wollen, die natürlich sehr, sehr persönlich ist. In all den Jahren, angefangen, wo ihr euch kennengelernt habt, später dann auch die ganze Flucht, hat sicherlich deine Frau immer eine wichtige Rolle gespielt. Sie ist dann vor einigen Jahren leider verstorben. Ist das so eine große Stütze und Unterstützung gewesen, wo du heute auch noch dran zurückblickst, für das, was du heute bist und geworden bist, auch beruflich natürlich, dass du darüber nachdenkst, ab und an zumindest mal?
Olli, ich sage vielen Dank für die Frage. Weil das ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Also wäre meine Frau nicht, wäre das alles gar nicht dazu gekommen. Sie hat mindestens 50% Anteil gehabt an den Weg, den ich dann eben nehmen konnte bis jetzt. Und mir tut es wirklich unendlich leid, dass ich, sagen wir mal, die Lorbeeren, ja, die wir heute und nicht erst seit heute ernten, eben nicht mit ihr auch entsprechend teilen konnte, weil sie in der Tat, du hast es schon gesagt, verstorben ist im Jahr 2000. Wir haben ja dann noch einen zweiten Sohn bekommen, 95 ist der geboren, Vincent. Und naja, das war schon eine unglaublich schwierige Zeit. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, meine Frau war mehr als nur eine Stütze. Sie war der Impulsgeber. Sie hat immer daran geglaubt, dass wir das schaffen, dass ich das auch schaffe. Weil sie gemerkt hat, gespürt hat, dass ich für die Sache brenne. Und auch wenn es mal Situationen gab, wo es nicht so gut gelaufen ist, hat sie nie gezweifelt, sondern hat mir immer den Rücken gestärkt. Und ja, das ist ein verdammt großes Glück, was einen Mann widerfährt, wenn er eine solche Unterstützung von seiner Frau hat.
Toll, das wollte ich unbedingt, obwohl es eine sehr persönliche Frage ist, unbedingt noch mal mit erwähnt haben. Und das sind natürlich immer emotionale Dinge, aber über die wir auch gern, die auch wichtig waren, das was einfach mal mit erwähnen. Ja, Ronny, dann hast du wirklich Karriere gemacht, kann man so sagen, innerhalb der Versicherungsgruppe beziehungsweise der Agentur dann Henkel und Laris. Und ich würde mit dir mal so gern ein bisschen über die Branche sprechen, beziehungsweise übers Hier und Jetzt. Du hast vorhin selbst das Thema Krise angesprochen. Die Menschen sind verunsichert heutzutage, aus den verschiedensten Gründen. Erst hatten wir Corona, dann der Krieg, jetzt Inflation, Energiekrise etc. pp. Das kennen wir alles. Ist das gut oder schlecht fürs Geschäft oder weder noch? Wahrscheinlich schwierig zu sagen.
Naja, also eine Krise ist erstmal nicht wirklich was Gutes. Wenngleich man Krise auch mit Veränderungen in Einklang bringen muss. Und Veränderung bedeutet immer nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. Ja? Und wir haben ja ein Phänomen, gerade Veränderung gibt es, solange es die Erde gibt. Ja? In der Natur und in der Menschheitsgeschichte gibt es schon immer Veränderungen. Aber das Phänomen ist in den letzten Jahren, dass Veränderung in einer Geschwindigkeit passiert, also wenn Sie so wollen, exponentiell, dass man tatsächlich aufpassen muss, dass man eben nicht mitverändert wird, sondern nach Chancen sucht, um die Veränderungsprozesse selber mitzugestalten.
Und bei sich bleibt?
Und auf jeden Fall auch bei sich bleibt, ja, und an den richtigen Themen arbeitet. So, aber das sind natürlich allgemeingültige Dinge, die sicherlich nicht nur für uns zutreffen. Auf der anderen Seite, klar, unsere Kunden sind in erster Linie Privatkunden. Und wenn eben Inflation und eben gerade bedingt auch durch überhöhte Energiekosten, Lebensmittel, alles explodiert ja förmlich. Das wirkt sich logischerweise auf unsere Kunden aus, auf unsere Zielgruppe aus. Und da müssen wir natürlich auch Lösungen anbieten, ja, die also ganz verschiedenartig sein können. Immer auch individuell. Aber da sind wir immer im engen Austausch auch mit unseren Vertragspartnern, ob es jetzt in diesem Fall die Nürnberger ist oder anderen Vertragspartnern. Wir sind ja auch im Edelmetallbereich unterwegs. Genauso sind wir Kooperationspartner von Krankenkassen, von eben auch Finanzierungsplattformen und so weiter. Also da sind wir bespielen wir da die ganze Bandbreite. Also immer dann, wenn es darum geht, Ausgaben, die der Kunde hat, in irgendeiner Weise zu optimieren, sehen wir hier drin auch unsere Aufgabe. Und optimieren heißt eben, also Dinge effizienter zu machen, also bestehende Preise nochmal zu überprüfen, sie zu reduzieren. Alles das spielt damit eine Rolle. Und nichtsdestotrotz ist es aber so, dass eben auch in solchen besonderen Zeiten das Sicherheitsbedürfnis der Menschen eher mehr ausgeprägt ist. Ja, das ja. möchte ich schon auch sagen. Insofern kann man auch nicht sagen, dass die Branche insgesamt jetzt völlig benachteiligt ist ja. oder erst recht brach liegt. Da gibt es, glaube ich, andere Branchen, die also andere und schwierigere Herausforderungen zu meistern haben.
Nun bist du nicht nur ein Experte in Sachen ja, Versicherung, sagen wir es doch mal so, sondern natürlich ja vielleicht auch ein Experte in Sachen Golfen, das weiß ich nicht, das hatten wir auch gar nicht besprochen. Du bist auf jeden Fall ja Mitinhaber der Golfanlage, Geschäftsführer des Golfclubs in Rostock, hast das auch maßgeblich mit initiiert, in, kann man Dietrichshagen sagen, ich weiß das gar nicht von der Bezeichnung her. Ja, erstmal die Frage, spielst du selbst?
Hast
du
ich bin ein faszinierter, leider nur maximal durchschnittlicher Golfer. Ich habe in dem Golfen eine völlig neue Leidenschaft für mich entdeckt. Ich versuche jede Möglichkeit auch irgendwie zu nutzen. Und zwar nicht nur auf unsere Golfanlage in Warnemünde, sondern eben da, wo eben man Urlaub mit Golf verbinden mhm. kann, umso besser. Man lernt immer wieder neue Menschen kennen. Ja, aber konkret in Dietrichshagen haben wir wirklich eine traumhaft schöne Anlage und diese Anlage hat natürlich auch einen unglaublichen Mehrwert für die gesamte Region. Im Grunde genommen ist es eine Art Tourismusmagnet, ja, der auch dafür sorgt, dass eben Menschen aus nicht nur Deutschland, sondern teilweise auch aus Skandinavien, aus den Benelux-Staaten, auch teilweise aus Spanien und Italien wirklich zu uns kommen, um nicht nur Golf zu spielen, sondern Golfen und eben Urlaub miteinander zu verbinden. Und das ist eben fast nirgendwo besser möglich als hier bei uns.
Das ist schon allein die Lage macht's aus. Ich kenne natürlich die Anlage auch ganz gut. Habt noch nicht, mir wurde schon mehrfach angeboten, mal so eine Platzrunde zu drehen und das mal zu erlernen, ein paar Stunden zu nehmen. Ich muss es wirklich mal wahrnehmen, weil es ist wirklich eine tolle Anlage. Und vielleicht nochmal darauf einzugehen, das ist irgendwo auch ein Faktor, ne? Also, dass Leute hierher kommen, natürlich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden oder wie auch immer, also, dass sie Golf spielen wollen und an der See sind und hier Urlaub machen. Ich glaube, ein wichtiger touristischer Faktor für Rostock, Warnemünde und die Region, ne?
Ja, absolut. Mal unabhängig davon, dass wir auch 15 gewerbliche Arbeitnehmer beschäftigen. Ja? Wir haben jetzt natürlich die Gastronomie verpachtet, haben inzwischen auch Apartments bauen können, so dass eben auch die Golfer, die von außerhalb kommen, direkt auf der Anlage auch übernachten können. Das alles trägt dazu bei, dass sicherlich auch die Region davon nochmal deutlich profitiert. Mhm.
Nun ist Henkel und Laos sehr aktiv im Sponsoring, speziell im Sportsponsoring. Vielleicht kannst du nochmal umreißen, warum es dir bzw. dem Unternehmen so wichtig ist, den Sport zu unterstützen.
Ja, also Sport verbindet. Ja, Sport bedeutet nicht nur körperliche Ertüchtigung, sondern Sport sorgt dafür, dass eben Brücken gebaut werden können, völlig unabhängig davon, ob wir über Teamsport sprechen, über Einzelsport. Stößt schnell an seine Grenzen und wenn man die jeweilige Sportart, die man ausübt, dann einfach auch besser machen will, dann muss man unglaublich diszipliniert sein, man muss eben permanent trainieren. Alles das sind natürlich wunderbare Eigenschaften, die man eben nicht nur im Sport braucht, sondern eben auch dann im späteren Leben, gerade wenn man im Berufsleben ist, auch perfekt benötigt und anwenden kann. Ja, und wir fühlen uns natürlich auch gesellschaftlich verpflichtet, weil wir haben ja auch eine ganze Menge an Möglichkeiten bekommen, gerade auch hier in den neuen Bundesländern. Die Chance, dass wir eben hier anfangen durften und praktisch eine grüne Wiese vorgefunden haben und uns eben wirklich viele neue Kunden aufbauen konnten, bedeutet eben, dass wir jetzt auch durch diese Möglichkeiten etwas zurückgeben wollen. Und da sind wir besonders aktiv im Bereich Kinder- und Jugendsport, gerade so in Mannschaftssportarten, Fußball und teilweise auch im Volleyballbereich. Und vor allem aber seit einiger Zeit im Bereich des Frauensports.
Ja. Warum Frauensport? Ich glaube, das ist ein ganz bestimmter Punkt. Natürlich, weil man dort auch noch Sichtbarkeit erlangen kann, als jetzt sagen wir mal in der Champions League. Jetzt ist es ein extremes Beispiel. Und sicherlich weiß dort auch der Aufmerksamkeit Bedarf, weil die tollen Sport machen und einfach mitunter ja gerade in den Medien weniger präsent sind als die Fußballer.
Absolut, das kann ich nur bestätigen. Ja, ich mache keinen Hehl draus. Ich bin selbst ein absoluter leidenschaftlicher Fußballspieler gewesen und jetzt mehr ein Zuschauer. Hansa Rostock ist natürlich auch meine Mannschaft. Und nichtsdestotrotz, wenn man sich mal anschaut, ein hochklassiges Fußballspiel zweier Frauenmannschaften bedeutet, dass da auch hin und wieder gefoult wird. Aber ich kann selten erkennen, dass Frauen, wenn sie gefoult werden, liegen bleiben. Sie stehen auf, spielen weiter. Das sind also Tugenden, ja, die ich mir manchmal auch im Männerfußball sehr wünschen würde. Da wird also inzwischen sehr viel geschauspielt. Also diese Konsequenz und diese Leidenschaft, ja, die Frauen also in ihren jeweiligen Sportarten investieren, ist oftmals ein Stück höher. Sie trainieren mindestens genauso wie ihre männlichen Kollegen, aber werden oftmals nicht genügend gewertschätzt, sei es bei der Bezahlung oder eben auch überhaupt bei der Aufmerksamkeit in den Medien, in der Öffentlichkeit. Das finde ich absolut schade und da werden wir einen kleinen bescheidenen Beitrag leisten, um hier auch den Frauensport ein bisschen mehr in den Fokus zu stellen. Wir sind aktuell, haben wir eben eine Mannschaft Borken im Volleyball der Frauen, zweite Bundesliga, sind letztes Jahr tatsächlich auch Meister geworden, konnten nicht aufsteigen, weil die finanziellen Mittel eben für die erste Bundesliga nicht ausreichend waren. Dann haben wir eben eine Triathletin, die bereits auch schon zweimal den Ironman mitgemacht hat. Und also ich kann nur sagen, Respekt, Chapeau, was diese Dame leistet, ist also wirklich unvorstellbar für mich als Laie im Sport. Und dann haben wir aktuell eine ehemalige Weltmeisterin unter Vertrag, die Christina Hammer, Boxweltmeisterin, die ja dann auch gleich noch die Gelegenheit hat, ein bisschen was über sich zu sagen. Ja, und viel eben im Kinderbreitensport, je nachdem, wenn es danach geht, müsste ich eigentlich in Deutschland überall in jeder Stadt, wo wir auch ein Büro haben, vor Ort präsent sein. Ich werde natürlich von den jeweiligen Mitarbeitern auch immer wieder angesprochen. Wir waren jetzt gerade in Dresden, haben wir ein großes Arrangement mit einer Fußballschule gehabt. Da sind also in den Ferienzeiten, glaube ich, 250 Kinder durchgelaufen, die also das auch nur machen konnten, weil wir da eben aktiv auch unterstützt haben. Ja, und die Eltern haben sich da auch sehr bedankt und das sind kleine, bescheidene Beiträge, die wir da leisten. Aber wenn da jedes Unternehmen die Möglichkeiten nutzt, ich glaube, dann brauchen wir uns in Deutschland auch nicht so große Sorgen machen um den Breitensport
vor allem. Ja, finde ich ein tolles Engagement, vor allen Dingen im Kinder- und Jugendsport, Breitensport haben wir und ja, Spitzensport mit der Triathletin und mit Christina Hammer. Du hast ja bestimmt schon mal die Gelegenheit gehabt, wir haben jetzt die Gelegenheit, hoffentlich gleich sie auch zu sprechen, aber sie persönlich kennenzulernen. Was schätzt du an ihr, vielleicht an ihrem Karriereweg? Da sehe ich ja durchaus ein paar Parallelen zumindest, dass du oder ihr als Unternehmen auch gesagt habt, die nehmen wir unter Vertrag oder die sponsern wir.
Ja, es sind nicht nur ihre Erfolge, die sie erzielt hat, sondern es ist auch der Typ selbst, die brennt förmlich für ihre Sportart und ist wirklich sowas von diszipliniert, haut immer noch mal eine extra Trainingseinheit obendrauf, was mich wirklich fasziniert. Ja gut, aber umsonst erzielst du halt auch nicht solche Spitzenergebnisse. Und und ihr Charakter ist es in erster Linie, weil sie hat eben auch einen eher schweren Weg genommen in ihrer früheren oder frühen Jugend, Kindheit, ist ja nicht in Deutschland geboren und hat dann zugeschaut, wie ihre Brüder, insbesondere der eine, dann mit dem Boxen angefangen ist und irgendwann hat sie sich gedacht, okay, das mache ich auch und man stellte dann recht schnell fest, dass sie also deutlich talentierter war als ihr Bruder und ja, sie hat das also dann auch genutzt, daraus wirklich was unglaublich Erfolgreiches zu machen. Aber da wird sie ja gleich selber auch nochmal.
Da kann sie gleich nochmal lang und breit erzählen. Aber eine tolle Geschichte und wir hoffen alle, dass sie vielleicht demnächst auch irgendwann mal wieder sogar einen WM-Gürtel erreichen kann. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade vordergründig, aber das wäre natürlich nochmal das i-Tüpfelchen. Ja, Ronny, wir sind schön durchgekommen. Tolle Lebensstory, kann ich nur unterstreichen. Wie gesagt, auch diese ganze Fluchtgeschichte. Und danach, was alles nach der Wende passiert ist mit dir und deiner Familie. Abschließend, ja, natürlich nochmal die Frage an alle meine Gäste, wo kann man dich, wo kann man euch erreichen, wenn man vielleicht ja auch Bedarf hat in Sachen Versicherung?
Ja, in Versicherung kann man uns natürlich kontaktieren über die sozialen Medien, über unsere Homepage, auch über unsere Karriereseite. Wir sind da also, sind wir ganz stolz, dass wir gerade ganz aktuell zum zweiten Mal das Siegel Great Place to Work erhalten haben. Das bedeutet ja in der Tat, dass wir als hochattraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden von unserer Mitarbeiterschaft. Und darüber hinaus sind wir auch noch vor inzwischen 6 Wochen ausgezeichnet worden als bester Versicherungsmakler Deutschlands. Das macht uns natürlich auch besonders stolz. Ja, und jetzt haben wir aktuell immer wieder auch Aktionen und Nächste, was jetzt ansteht, ist ein Adventskalender. Ja,
wir haben ja bald Weihnachten, liebe Leute.
Genau, so sieht es aus. Und da werden auch schöne Preise immer wieder vergeben. Und ich glaube, es lohnt sich für jeden, da mal raufzuschauen, gerne über unsere sei es Instagram oder auch Facebook, Henkel und Laris, da sind wir ganz schnell auch zu finden und wer da Lust hat, ist da gerne eingeladen. Und besonders möchte ich auch all diejenigen einladen, die sich ein bisschen sportlich betätigen wollen und mal so einen Schnupperkurs machen wollen auf unserer Golfanlage, sehr, sehr gerne.
Vielleicht trifft man dich da auch mal an, ja?
Sehr gerne. Der eine oder andere ist ja vielleicht dann auch, ähnlich wie ich, nach den ersten Treffer, den man dann irgendwann landet, auch so begeistert, dass es einen wirklich fixt und vielleicht dann auch wirklich mehr draus machen.
Klasse, eine ganz runde Sache hier heute. Kann mich nur noch mal bedanken, Ronny Polak, heute im Wellenrauschen-Podcast für die tollen Einblicke in dein Leben und auch vor allen Dingen ins Business. Und wünsche eine gute Zeit.
Olli, ich gebe es gerne zurück. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, auch wenn es jetzt für mich das erste Mal war und ein bisschen Nervosität war zu erkennen. Vielen Dank. Und vielleicht finden wir ja nochmal zu einem anderen Zeitpunkt eine Gelegenheit. Es gibt ja eine ganze Menge. Es war ja nur ein kurzer Auszug. Trotzdem vielen, vielen Dank und alles Gute dir.
Kurz nach Beendigung unserer Podcast-Aufnahme wurde uns Christina Hammer zugeschaltet.
Christina, wo bist du gerade? Scheinbar nicht in Deutschland, nicht in Dortmund. Machst du Urlaub?
Nee, ich mache keinen Urlaub. Es hört sich zwar so an, aber ich bin gerade in Dubai und weil ich möchte ein neues Projekt starten. Und zwar möchte ich gerne so ein Trainingscamp für Frauen anbieten, was so auch diese Stärke auch vermittelt, die ich darstellen möchte. Und ich möchte anderen Frauen helfen, diesen Vibe mit mir zu teilen und auch zu wachsen. Und deswegen mit noch einer Partnerin sind wir hier zusammen als Frauen und checken gerade die Lage ab, die Location, wo wir was planen können, damit wir so im Frühjahr, so Richtung Februar, so ein Frauen-Bootcamp machen können.
Ja, mega. Und ich hätte jetzt bald gesagt, das ist auch nicht abgesprochen, liebe Leute. Das ist ja aktueller denn je, dieses Thema. Gerade jetzt im arabischen Raum, wir haben bald eine WM, aber auch generell einfach Frauen Stärke zu vermitteln und sagen, ey, ihr könnt das auch schaffen, was ich geschafft habe. Ist das so?
Genau, auf jeden Fall. Jeder redet ja immer davon, ja, du musst stark sein, du musst Stärke zeigen. Aber wie zeigt man bitte eine Stärke? Und diese Anleitung habe ich nicht gehabt. Ich habe alle meine Erfahrungen selber durchlebt, auch mit harten Bandagen sozusagen gekämpft. Und diese Anleitung zum Starksein möchte ich gerne Frauen an die Hand geben und sie dabei begleiten und zeigen, dass es auch einen anderen Weg gibt, nicht nur sich unterzuordnen.
Wollt ihr das nur, letzte Frage dazu, willst du vielleicht auch noch nicht zu viel verraten oder darfst du noch nicht zu viel verraten, wollt ihr das da unten machen, das Projekt, oder ist das jetzt nur, dass du dich dort triffst mit Leuten, oder wollt ihr das auch nach Deutschland holen?
Wir wollen das gezielt also in verschiedenen Ländern machen, also so eine Fitnessreise, gerade weil Kampfsport ist ja ein Riesenthema, gerade jetzt viele YouTuber boxen und so weiter, aber halt auch keine Frauen, nur Männer, und ich kann mir vorstellen, das auch in Deutschland zu machen. Aber gerade weil es auch hier mit der Sonne und der Wüste und so weiter sich anbietet und halt Dubai hat mega viele coole Gyms am Start, was du in Deutschland nicht hast. Und meine Geschäftspartnerin, die hat das in Ibiza gemacht und es ist mega gut angekommen. Und sie hat gesagt, ey komm, lass uns das im Frühling, wenn die Sonne noch warm ist, und nicht zu heiß ist, in Dubai machen. Da dachte ich mir, okay, ist eine gute Sache, kann man sich überlegen. Und ich denke, damit ist schon so eine coole Welt einfach eröffnet, wo man sagt, wow, cool, hätte ich gar nicht gedacht, dass du das machst. Aber ja, einfach anfangen und machen.
Ja, das ist auch mein Motto. Und da haben wir jetzt auch eine schöne Überleitung. Du hast dich ja netterweise zur Verfügung heute gestellt, dass du heute mit dabei bist. Wir haben jetzt mit Ronny schon eine gute Stunde gesprochen über sein Leben, über sein bewegtes Leben. Und wir haben zum Schluss festgestellt, dass es doch hier und da ein paar Parallelen gibt zwischen ihm und dir, ja, weil du es vielleicht früher, als du hier, ja, als deine Eltern nach Deutschland gekommen sind, du als junges Mädchen hier das vielleicht auch nicht so einfach hattest. Erzähl mal, vielleicht ist jetzt ein sehr harter Cut, ich weiß, ein Sprung.
Kein Problem.
Als du ankamst, ich glaube, dieses Durchboxen, dieses Ding, das hattest du von Anfang an, ne?
Also ich bin in Kasachstan geboren, ich bin mit einem Jahr nach Deutschland gekommen, also als Baby, ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich habe mein Abi gemacht in Deutschland, ich habe hier studiert in Deutschland, so Sportwissenschaft und ja, ich glaube, man hat einfach diesen Hunger in sich und diesen Hunger, dass man motiviert wird, etwas zu schaffen, weil ich bin nicht mit einem goldenen Löffel geboren, sondern ich habe ein Ziel gehabt und einen Traum gehabt und ich habe mich einfach lang getraut, etwas zu machen. Und ganz viele trauen sich einfach nicht. Und das ist das Ding so, egal ob es im Sport ist oder im normalen Leben, man kann mit ganz, ganz vielen Sachen und Lebenswegen so Parallelen finden. Und auch mit, also gerade Ronny hat auch, jeder hat seine eigene Geschichte.
Klar, ja. Hattest du damals das Gefühl, dass du dann mitunter auch mehr machen musstest oder ist das jetzt eher so ein Klischee? Oder war es eher andersrum, dass du gesehen hast, ey, wer mehr macht als vielleicht andere, egal jetzt ob im Sport, in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, der kommt auch, der kann zu was bringen.
Auf jeden Fall musste ich mehr tun, weil gerade, das ist ja, das Frauending ist ja jetzt erst akut, aber es ist schon immer da. Es ist nicht erst seit gestern, sondern es ist immer da. Und ich musste sehr, sehr viel extra tun, weil Boxen ist eine Männerdomäne. Es war mir klar, dass ich mich immer eigentlich mit Männern messen muss. Aber Sport verbindet auch. Sport ist was Gutes und es kann motivieren und es hat mich immer motiviert, wenn andere besser waren als ich, dass ich das auch schaffen kann. Ich habe zu mir nie gesagt, ich kann das nicht, er ist besser als ich, lass mal so. Ich habe eher gesagt so, was, der ist besser als ich? Okay, schauen wir mal, wie lange noch. Und ich habe mich immer so fokussiert und reingebissen, bis ich es auch hatte und also so geschafft habe. Und ich musste immer mehr machen, weil als Frau bist du erstmal unterschätzt. Bis heute werde ich immer noch unterschätzt. Und ich muss immer erstmal mit Fakten gegen den Kopf hauen und sagen, ey, so und so, das und das kann ich. Entweder hörst du mir zu oder nicht. Ist doch egal, ob ich eine Frau bin oder ein Mann bin.
Wenn man jetzt vom Frauenboxen in Deutschland spricht, dann gibt es eigentlich für mich persönlich jedenfalls, soweit ich mich damit auskenne, immer zwei Namen, die so als Wegbegleiterin genannt werden. Das ist Regina Halmich und das bist du. Siehst du das auch so, beziehungsweise hat da eine Entwicklung stattgefunden in den letzten 10-12 Jahren, solange wie du jetzt schon dabei bist, im Profi-Boxen, aber wegen mir auch im Amateurboxen, was Frauenboxen angeht? Ist das schon mehr in der breiten Öffentlichkeit angekommen? Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Es ist schon salonfähiger geworden, würde ich sagen. Leute akzeptieren, wenn auch eine Frau stark sein kann oder stark ist. Aber dennoch sehe ich da so viel mehr Potenzial und man kann noch viel mehr machen. Und ich möchte Regina Halmich nicht angreifen, sie hat wirklich sehr viel getan, aber sie könnte noch viel mehr tun, meiner Meinung nach.
Okay.
Und ich möchte auch anderen Athletinnen helfen, nicht dieselben Fehler zu machen wie ich. Und das macht sie zum Beispiel gar nicht. Ich habe nie Unterstützung von ihr bekommen oder sonstiges. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil eigentlich sollten Frauen oder Menschen zusammenhalten und sich gegenseitig supporten, anstatt dieses Konkurrenzdenken an den Tag zu legen.
Finde ich gut, dass du das auch so sagst und auch kritisch ruhig.
Ist meine eigene Meinung.
Ja, die kann man hier auch äußern, ja, das ist so. Und erzähl mal, wenn du jetzt so zurückblickst auf deine ja schon sehr beeindruckende und lange Laufbahn mit den WM-Titeln und all das, was du erreicht hast, kann man das so sagen, dass es sich lohnt, für seine Ziele zu kämpfen?
Sportlich auf jeden Fall. Also Boxen hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ich habe super viel gelernt durchs Boxen. Und es ist ich sage immer, eine Runde im Ring, da weiß ich mehr über den Menschen, als wenn ich so mit ihm quatsche oder telefoniere, weil ganz viele Leute verstecken sich hinter der Deckung oder geben auf frühzeitig. Und das ist das Ding so. Im Boxen kannst du so viel auch übernehmen ins normale Leben. Und deswegen mache ich auch gerne so Vorträge, um diese Brücke vom Leistungssport ins normale Leben zu schaffen, weil es gibt mega viele Parallelen, wie zum Beispiel, was es heißt, Disziplin zu zeigen, nicht aufzugeben, sich auch mal zu trauen, hinter die Deckung, nicht hinter der Deckung zu verstecken, sondern hervorzukommen, mal in den Angriff zu gehen und so eine Sache.
Cool, also
da hat sich 100% gelohnt.
Ja, also einfach da hast du auch wieder die Verbindung vom Sport ins normale Leben, einfach, dass man da unfassbar viel mitnimmt, ne?
Mit 20 Jahren die jüngste Weltmeisterin und damals, ich war jung, ein bisschen, also sehr naiv und ich wollte einfach nur Spaß am Sport haben und das hat mich so geformt, dieses tief, hoch und das ist halt ganz normal, so jeder hat damit ein bisschen zu kämpfen, nur, also durch den Boxsport habe ich es halt in kurzer Zeit auf eine harte Art und Weise so erfahren müssen. Mal gut, mal schlecht, aber ja, das ist so.
Jetzt muss ich nochmal direkt den Finger in die Wunde. Ich frage einfach direkt, WM-Kampf oder deine nächsten Ziele. Wäre das nochmal ein lohnendes Ziel für dich, einen WM-Kampf anzugehen? Was sind deine nächsten Ziele in diesem Jahr? Und vielleicht, weil das Jahr ist ja schon fast vorbei, im nächsten Jahr.
Ja, auf jeden Fall, weil ich habe mich ganz oft gefragt, ob ich das nochmal kann, so an diesen Erfolg anzuknüpfen, weil gerade auch durch Corona, 2 Jahre waren einfach weg und ich konnte nicht wirklich richtig boxen, keine richtigen WM-Kämpfe bestreiten oder die WM-Chance zu bekommen und ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch und das kratzt an meinem Ego, dass ich gerade nicht diese WM-Chance habe, aber ich arbeite darauf hinaus und das Jahr neigt sich dem Ende zu, aber ich blicke halt auch positiv ins neue Jahr, weil ich mir denke, ich bin so stark, ich bin so gut in Form, auch vom Kopf her, vom Mindset bin ich jetzt besser drauf als vor einigen Jahren und ich denke, das wird sich auszahlen und ich werde noch meine WM-Chance bekommen und wir sind da dabei, also mit meinen Beratern und Promotern ein bisschen dran am Arbeiten, dass ich jetzt in England boxen kann und mich da zeige und der nächste Kampf dann eine WM-Chance wird.
Okay, also sicherlich noch ein Kämpfer dazwischen, wieder ein bisschen aufbauen und dann vielleicht kommt wieder die WM-Chance. Darum geht's ja, ne?
Auf jeden Fall, weil ich war so lange an der Spitze und ich finde immer, man darf nicht warten darauf, dass man eine Chance bekommt, sondern man muss Chancen jagen, um sie zu bekommen. Und ich finde das sehr wichtig, dass man auch Unterstützer hat, wie zum Beispiel Henkel und Laris, die daran glauben und die auch auf Frauensport setzen, weil das ist nicht selbstverständlich heutzutage. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich so einen Unterstützer wie Ronny habe und dass wir da auch einiges zusammen bewirken können.
Schöner Schlusssatz. Ich kann da gar nichts hinzufügen. Wir haben über dich auch schon gesprochen gehabt im Podcast. Ja, also du warst auch schon Thema, warum Frauensport unterstützen, warum Christina Hammer unterstützen. Und was er an dir auch schätzt. Und ja, Ronny, hast du noch was dazu zu sagen?
Also ich bin...
Ja, Ronny, sag mal was.
Ja, sag du doch mal was. Ich bin froh, dass es diese Gelegenheit heute mal gab. Und du bist so unglaublich authentisch und man kann wirklich nur staunen, wie reif du diese Dinge so selbstverständlich von dir gibst, wie du die Dinge auch erlebt hast. Also ich muss sagen, Chapeau, ich bin völlig begeistert und dein absoluter großer Fan. Und natürlich alle Daumen, dass diese Ziele, die du dir da selber gesteckt hast, auch tatsächlich in Erfüllung gehen. Bin aber ganz sicher, dass das passiert. Und wünsche mir natürlich eine langfristige Zusammenarbeit mit dir, damit wir noch gemeinsam viele Ziele erreichen können. Der nächste Schritt soll ja auch irgendwann sein, in den Nachwuchs hineinzugehen, ja, in Dortmund, in dem Camp, dass wir also auch junge Menschen, die oftmals aus sozial schwierigen Verhältnissen kommen und über den Boxsport...
Ganz genau.
Wieder neuen Mut fassen und da sehe ich auch nochmal eine riesen Aufgabe und eine riesen Chance auch zugleich für uns hier wirklich echt unterstützend auch einzuwirken.
Ganz genau. Und das finde ich halt sehr, sehr stark, dass man zusammen einfach stärker sein kann. Und klar, ich bin Einzelkämpfer, ich bin sehr ehrlich und sehr hart manchmal, das sagen nicht alle, aber deswegen schätze ich auch genau so eine ehrliche Menschen, die sagen, ey, ich glaube dran und wir machen das.
Wunderbar.
Christina, danke, dass es so trotz der technischen Schwierigkeiten geklappt hat heute und eine gute Zeit.
Dankeschön. Schönen Tag euch noch. Tschüss.
Der Podcast mit Ronny Polak und Christina Hammer ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer und Google Podcast. Um keine Folge des Wellenrauschen Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und zum Schluss wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.